SRF 2 Kultur.
Die sogenannte Pfarrei-Initiative wirft weiterhin hohe Wellen in der römisch-katholischen Kirche der Schweiz. Die kirchlichen Vertreter beschrieben darin, was sie schon lange praktizieren, aber eigentlich in der römisch-katholischen Kirche nicht erlaubt ist, wie beispielsweise die Kommunion für Nicht-Katholiken oder die Laienpredigt. Letzte Woche hatte die Bischofskonferenz dazu Stellung genommen und lehnte die Initiative ab. Dann tauchten Gerüchte auf, dass Unterzeichnerinnen und Unterzeichner der Initiative aus dem Bistum Chur die Kündigung fürchten müssten. Was ist da nun wirklich los? Antonia Moser berichtet.
Der Bischof von Chur, Vitus Huender, wolle Unterstützern und Unterstützerinnen der Pfarrei-Initiative die Missio, den Arbeitsauftrag, verweigern. Das konnte man mehreren Zeitungsmeldungen entnehmen. Ein solcher Entscheid wäre brisant, denn es käme einer Entlassung gleich. Giuseppe Grazia, der Sprecher von Vitus Huender, dementiert diese Gerüchte aber.
Das sind Spekulationen in die Welt gesetzt von einigen Leuten, die wir nicht kommentieren. Das ist nicht Gegenstand von unseren Überlegungen zurzeit.
Aber der Bischof will die Unterschriften auch nicht einfach ignorieren. Deswegen hat Vitus Huender einen Brief an alle Unterzeichnenden aus seinem Bistum verschickt. Das sind ungefähr 60 Personen.
Das ist ein Brief des Bischofs, wo er fragt, was die Beweggründe sind, die genauen, dort bei der Initiative mitzumachen. Also der Bischof möchte mehr Informationen haben. Bis jetzt liegen uns eigentlich nur die Informationen der Kerngruppe, der Initianten vor. Und diese Informationen sind dem Bischof zu wenig. Er möchte direkt von den Einzelnen, die unterschrieben haben, wissen, was sie bewegt hat, diese Initiative zu unterstützen. Das ist die eine Frage. Die zweite Frage ist, ob sie das inzwischen anders sehen, nachdem jetzt klar ist, dass alle Bischöfe in der Schweiz gegen diese Initiative sind.
Die Bischofskonferenz hatte kürzlich bekannt gegeben, dass sie die Initiative nicht unterstützt. Deswegen müssten die Unterzeichnenden sich bewusst sein, dass ihr Bischof da nachfragen müsse, denn ihre Anliegen verstießen gegen die Leitlinien der römisch-katholischen Kirche.
Das ist ja wie in jeder Organisation. Wenn Sie in einer Organisation, in einer größeren arbeiten und einfach neue Leitlinien den Chefs vorlegen, müssen Sie damit rechnen, dass die Chefs dann nachfragen, was das eigentlich soll.
Und das hat Vitus Huender jetzt getan. Weiter steht in dem Brief, dass der Bischof auf Personalentscheide verzichte, bis die Fragen mit den Initianten geklärt seien. Was heißt das nun? Kann jemand doch entlassen werden, wenn er die Initiative weiterhin unterstützt? Giuseppe Grazia.
Jetzt wird nichts entschieden, weder negativ noch positiv, weil es gibt ja viele Geschäfte, die auch jetzt aktuell sind, Stellen, die man bestätigen muss, Stellen, die man nicht bestätigen soll. Das ist das ganz normale Tagesgeschäft, ist hier gemeint. Das ist sozusagen ein bisschen auf Eis gelegt, sofern es Personen betrifft, die die Initiative unterschrieben haben.
Monika Schmid hat so einen Brief bekommen. Sie ist Pfarreileiterin in Effretikon in Zürich, das zum Bistum Chur gehört, und sie ist Mitinitiantin der Pfarreiinitiative. Für Monika Schmid beabsichtigt der Bischof mit diesem Brief vor allem eines.
Ich denke, er möchte von jedem Einzelnen Klarheit haben, ob er noch missiowürdig ist oder nicht.
Der Bischof bietet also mit diesem Brief keinen wirklichen, keinen offenen Dialog an, meint Monika Schmid.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Dialog offen ist, wenn man einen Brief erhält, wo man bis zu einem bestimmten Datum bekennen muss, warum man unterschrieben hat und wo man im Moment steht in Bezug auf diese Unterschrift. Das heißt für mich, wenn du sie zurückziehst, dann ist es ja gut. Und wenn du weiterhin dazu stehst, dann müssen wir schauen, wie wir mit dir verfahren.
Statt Dialog begegnet den Initianten also Druck. Pfarreileiterin Monika Schmid rechtfertigt nochmal das Anliegen der Pfarreiinitiative, die schweizweit bereits von über 400 Kirchenangestellten unterschrieben wurde.
Wir haben ja keine Forderungen gestellt in der Initiative, sondern wir haben die Initiative ergriffen, pastorale Praxis, die gängig ist seit 30 Jahren in der Schweiz, an vielen Orten, in vielen Pfarreien. Diese haben wir zusammengetragen, damit das nicht nur im Verborgenen geschieht, sondern dass es klar ist, das ist unsere Praxis. Dazu stehen wir auch und darüber möchten wir mit den Bischöfen letztlich dann auch ins Gespräch kommen, damit auch eine Strukturänderung in der Lehrmeinung geschehen kann.
Was nun genau passieren wird im Bistum Chur nach dem Ablauf der vom Bischof gesetzten Frist am 15. Januar, das ist offen. Weder Monika Schmid noch Bistumssprecher Giuseppe Grazia wollen da eine Prognose wagen und warten erst mal ab.
Antonia Moser. Man kann sich schon wundern, als Michael Jackson starb, brach eine Trauerhysterie rund um den Globus aus. Zu Lady Dis Tod landeten Tonnen Blumen vor dem Buckingham-Palast. Aber im Privaten, wenn die Nachbarin ihren Mann verliert, bleiben wir oft sprachlos und in Todesanzeigen wird gebeten, auf Beileidsbekundungen zu verzichten. Das passt doch irgendwie nicht zusammen. Das hat sich auch der christliche Kunsthistoriker Rainer Sörries gedacht. Er ging dem Wandel unserer Trauerkultur nach und hat so eine kleine Kulturgeschichte des Trauerns verfasst. Judith Wipfler.
Welche Witwe trägt heutzutage noch ein Jahr lang schwarz? Wer legt schon noch einen Trauerflor an, um der Umwelt zu signalisieren, ich bin in Trauer? Solche traditionellen Trauerrituale verschwinden immer mehr. Private Trauer werde geradezu versteckt, während kollektive Massentraueranlässe am Boom sind, meint Rainer Sörries.
Das ist in der Tat etwas, was es wohl in der Form, in diesem Spektrum zwischen Nichttrauer und kollektiver Trauerhysterie vielleicht sogar schon, was es so früher nie gegeben hat, wo es eben halt geregelt zuging.
Für echte persönliche Trauer, kritisiert Sörries, haben wir in der Leistungsgesellschaft keine Zeit. Die Trauer bricht sich drum bei anderer Gelegenheit Bahn.
Man hat manchmal den Eindruck, wir suchen auch nach Trauer. Also es ist nicht so, dass wir Trauer verlernt haben. Wir tun uns schwer mit der Trauer im sehr persönlichen Bereich. Und da verdrängen wir tatsächlich auch persönliche Trauer, ob das nun tatsächlich die Trauer um einen Menschen ist oder Trauer um eine verlorene Ehe oder Liebesbeziehung. Das gestehen wir uns alles nicht zu, denn das wird schon nach wie vor von uns erwartet, dass wir eigentlich stark sind. Und dann bieten sich plötzlich solche öffentlichen Tode, solche Großschadensereignisse, Katastrophen, die bieten sich dann plötzlich an, dass ich meine Trauer leben kann. Denn dort ist es erlaubt, dort bin ich mit vielen zusammen und dahin tragen viele Menschen heute ihre Trauer, die sie sich im Persönlichen gar nicht eingestehen wagen.
Die Ambivalenz von Trauer in postmoderner Zeit. Für Eisberg Knut fließen hemmungslose Tränen vor den Kameras der Weltöffentlichkeit. Am Grab unserer Liebsten aber versuchen wir der Härte des Todes auch rituell aus dem Weg zu gehen. Das zeigt Rainer Sörries an den gewandelten Bestattungsriten. So werde der Erdwurf am offenen Grab immer seltener.
Ein Ritual, was den Abschied vom Verstorbenen bewusst machen soll. Wenn eben nun Erde, ein Meter Erdreich zwischen den Verstorbenen und den Trauernden kommt, dann ist das Schutz vor dem Toten und es ist eben auch Signal des Abschiedes. Und weil wir das natürlich auch nicht mehr so verstehen und wahrnehmen und weil uns diese Trennungsrituale auch wehtun, dieses Poltern der Erde mit den Steinen auf den Sarg, deswegen haben wir irgendwann angefangen, diesen Erdwurf durch den Blumenwurf zu ersetzen. Und dieser Blumenwurf ist eben sehr viel leichter zu tun, der tut nicht weh, den hört man nicht so und es ist eben ein anderes Bild, was da entsteht, nämlich Liebe über den Tod hinaus und so sieht man, wie aus einem Trennungs- und Abschiedsritual, dem Erdwurf, ist gewissermaßen ein Bleiberitual geworden über den Tod hinaus.
Rainer Sörries findet weitere aktuelle Beispiele dafür, dass heutige Menschen der Abschied nicht gelingt, sie ihren Toten nicht loslassen können und dann etwa seine Asche als Diamanten gepresst immer bei sich tragen. Kritik übt Sörries an der Kommerzialisierung des Totenkults. Hier hat sich ein Markt entwickelt, der genau davon profitiert, dass Trauer nicht zum Abschluss kommt. Aber der christliche Kunsthistoriker Sörries will nicht alles Neue schlechtreden. Etwa im Blick auf das Internet stellt er fest,
dass dieses Medium zu einem ganz großen Erinnerungspotenzial heranreift und ganz intensive Trauerbegegnungen, Trauerarbeit möglich macht. Auch gerade zum Beispiel in Form von Kommunikation, wenn eben sich Menschen über den Tod eines Verstorbenen, über Internet, über Foren, über Chatrooms und sowas austauschen können.
Der Wandel in Technik und Gesellschaft bedeutet für uns Menschen, dass wir Trauer neu lernen müssen, ist Rainer Sörries überzeugt. Aber das sei ja eigentlich schon immer so gewesen.
dass auch Trauer etwas ist, was wir kulturell erlernen müssen. Und das musste der Vorzeitmensch, der Steinzeitmensch, und das müssen auch wir lernen Trauer.
Rainer Sörjes, der Autor des Buchs Herzliches Beileid, eine Kulturgeschichte des Trauerns, erschienen im Primus Verlag. Ein ausführliches Gespräch mit ihm und Angelika Schett können Sie in der Rubrik Reflexe nachhören auf unserer Homepage srf.ch. Eine bewegte Woche war das aus dem Blickwinkel unserer Religionsredaktion und es gab auch durchaus angenehme Nachrichten. Raus aus den Mauern. Mit diesem Aufruf lanciert der Westschweizer Bischof Morero einen Kunstwettbewerb. Er lädt Künstlerinnen und Künstler, egal ob katholisch oder nicht, dazu ein, Kunst auf der Mauer zu gestalten. Und zwar auf der Mauer im Innenhof seiner Residenz in Freiburg. Judith Wipfler mit den Meldungen.
Bischof Charles Morero will raus aus den Mauern, will Gott auch jenseits der Kirchenmauern ins Spiel bringen. Dazu soll auch das Kunstwerk dienen. Ein Preisgeld kann das arme Bistum leider nicht aussetzen. Es werden noch Sponsoren gesucht. Ein gemeinsames Essen mit dem Bischof liege aber auf jeden Fall drin. Das klingt verlockend, denn dieser Bischof hat Humor. Seit genau einem Jahr ist Charles Morero Bischof von Lausanne, Genf und Freiburg. Dies war ihm jetzt Anlass, den Menschen seiner Diözese einen persönlichen Brief zu schreiben. Sein Alltag als Bischof sei viel zu sehr von Strukturen und Kommissionssitzungen geprägt. Er säße in derer 24 mit oft unverständlichen Bezeichnungen, wie er schreibt. Vielleicht werde er da eine Kommission zur Reduktion von Kommissionen gründen müssen. Dieser Brief und die Wettbewerbskonditionen können auf der Homepage des Bistums eingesehen werden. Die reformierte Kirche Bern-Jura-Solothurn denkt über ein Quereinsteigerprogramm fürs Pfarramt nach. Der Mangel an Pfarrerinnen und Pfarrern wird sich in den nächsten Jahren nochmals verschärfen, denn eine Pensionierungswelle steht bevor. Der Personalbedarf kann auch nicht mehr mit Theologen aus Deutschland gedeckt werden, weil dort ebenfalls Mangel herrscht. Drum arbeitet Bern jetzt ein Konzept aus, das es akademischen Quereinsteigern ermöglichen soll, in einem verkürzten Theologiestudium und mit berufsbegleitender Ausbildung ins Pfarramt zu kommen. Es wird aber noch 1 bis 2 Jahre dauern, bis ein solcher Ausbildungsgang steht und wirklich angeboten werden kann. Der Ostschweizer Journalist Josef Osterwalder ist gestorben. Er erlag am Montag 72-jährig einem Krebsleiden. Josef Osterwalder ist allen Leserinnen und Lesern des St. Galler Tagblatt ein Begriff. Er prägte die Zeitung 30 Jahre lang. In der kirchlichen Presse war Osterwalder ebenfalls eine wichtige Säule. Er wirkte nämlich schweizweit für die katholische Nachrichtenagentur KIPA. Josef Osterwalder verfasste auch einige Bücher. Die Schweizer Bischofskonferenz ehrte ihn 2002 mit dem katholischen Medienpreis. Leserinnen und Leser, wie auch wir Kolleginnen und Kollegen, werden das Kürzel J.O. unter feinsinnigen Beiträgen vermissen. Am Freitag hat das neue Beschneidungsgesetz in Deutschland auch die letzte Hürde im Deutschen Bundesrat genommen. Deutschlands Rabbiner begrüßten das Gesetz, es schaffe endlich Rechtssicherheit für die rituelle Beschneidung jüdischer Knaben am 8. Lebenstag. Die Resonanz bei islamischen Verbänden ist geteilt. Die türkisch-muslimische Union kritisiert, dass im Gesetzestext immer noch von Kindeswohlgefährdung die Rede ist. Überhaupt unzufrieden mit dem Zustandekommen des Beschneidungsgesetzes zeigten sich neben anderen auch Vertreter von Kinderschutzorganisationen. Kurill und Method dürfen mit Heiligenschein auf die Euromünze. Die slowakische Regierung setzte sich gegen Bedenken in der EU-Kommission durch und darf die Münzen nun mit Heiligenschein prägen. Kurill und Method sind die Nationalheiligen der Slowakei und besonders wichtig für Osteuropa. Johannes Paul II. Erhob Kurill und Method sogar zu Schutzpatronen ganz Europas. Gute Gründe also, die heiligen Übersetzer der Bibel ins Slawische nun auf die Euromünze zu bringen. Dies geschieht im Jubiläumsjahr 2013. Dann erscheint die Euromünze zum 1150. Jahrestag der Ankunft Kyrills und Methods in der Slowakei.
Judith Wipfler mit den Neuigkeiten in Blickpunkt Religion.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.